Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Selbst heutzutage im hochgerüsteten technischen Zeitalter ist es sehr schwierig, dass zwei Menschen miteinander in Kontakt treten, die sich gar nicht kennen. Zwar müssen wir den anderen nicht mehr unbedingt an dem Ort aufsuchen, wo er sich gerade befindet, doch ohne zusätzliche Informationen funktioniert es nicht. Wir brauchen zumindest eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, um die andere Person relativ umgehend zu erreichen. Es besteht auch noch die Möglichkeit zu skypen, wenn beide davon Gebrauch machen. Die modernen Erfindungen machen es möglich, dass zwei oder auch mehr Menschen miteinander kommunizieren, selbst dann, wenn sie sehr weit voneinander entfernt sind. Doch diese Möglichkeiten gab es vor 2000 Jahren nicht. So treffen zwei Menschen aufeinander, die sich vorher noch nie begegnet sind und unter normalen Umständen auch nie begegnet wären. Der eine ist ein Äthiopier auf dem Rückweg von Jerusalem, irgendwo auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabfährt. Der andere ist Philippus, der sich in Samaria befindet, möglicherweise etwa 70 bis 100 Kilometer voneinander entfernt. Es ist hochinteressant, in der Apostelgeschichte zu verfolgen, wie die beiden schließlich zusammenfinden. Ich lese jetzt dazu den heutigen Predigttext, Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Asdod gefunden und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Kein Weg zu weit. Der Äthiopier ist ein Kämmerer der Königin der Äthiopier. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den weiten Weg nach Jerusalem auf sich genommen hatte und sich nun auf dem Rückweg befand. Offensichtlich hatte er sich in Jerusalem eine Schriftrolle des Propheten Jesaja gekauft, in der er jetzt las. Um wieder nach Äthiopien zu gelangen, musste er auch die Straße benutzen, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus, einer der Diakone aus der Jerusalemer Gemeinde, befand sich in Samaria, weil er mit vielen anderen aus Jerusalem fliehen musste, wegen der Verfolgung, die dort ausbrach. Er verkündigte den Einwohnern dort Jesus Christus und wirkte Zeichen und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Unreine Geister wurden ausgetrieben und in jener Stadt herrschte große Freude. Weshalb verlässt Philippus diese segensreiche Arbeit, um sich auf eine einsame Straße zu begeben? Die Antwort ist klar und eindeutig, weil er den Auftrag dazu bekam. Der erste Punkt heute Morgen, kein Weg zu weit für den Äthiopier. Der Äthiopier, von dem in Vers 27 berichtet wird, war ein hoher Finanzbeamter am Hof der Königin Kandake von Äthiopien. Er genoss hohes Vertrauen, sodass er über ihren ganzen Schatz als Verwalter gesetzt war. Seine Königin hatte ihm offensichtlich erlaubt, nach Jerusalem zu reisen, obwohl sie wusste, dass er dann einige Zeit fort sein würde. Vielleicht, weil er sonst immer eine gute und tadellose Arbeit verrichtet hatte. Er war ein Eunuch, das heißt ein zeugungsunfähig gemachter Mann und hatte sich offensichtlich zum Judentum bekehrt. Aufgrund der Anordnung aus 5. Mose 23, Vers 2 durfte er sonst nicht am jüdischen Gottesdienst teilnehmen und somit lediglich den äußeren Vorhof des Tempels betreten. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, den weiten, beschwerlichen Weg nach Jerusalem auf sich zu nehmen, um dort anzubeten. Die Entfernung lag wohl zwischen 2000 und 3000 Kilometer. Kein vollwertiges Mitglied, allenfalls Gast. Für den Äthiopier ist diesbezüglich aber kein Weg zu weit. Die Anbetung des lebendigen, wahren Gottes war ihm wichtig. Nachdem er in Jerusalem war, kehrte er nun wieder zurück. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Damals war es üblich, dass man laut las. Sicherlich eine sinnvolle Beschäftigung, während der langen Rückreise etwas aus dem Alten Testament zu lesen. Bei der Einweihung des ersten Tempels hatte Salomo gebetet, 2. Chronik 6, 32 und 33, aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgestreckten Arms willen, und er kommt und betet zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über dieses Haus, das ich erbaut habe. Wir können zuversichtlich sein, dass der lebendige Gott auch dieses Gebet erhört hat. Es gab also Hoffnung für Fremde, auch für Afrikaner. Und doch hatte der Äthiopier ein Problem. Er las zwar den Propheten Jesaja, hatte jedoch Verständnisschwierigkeiten. Von daher gesehen hatten die Schriftgelehrten in Israel durchaus eine wichtige Aufgabe. Sie kannten sich schon in der Bibel aus. Vielleicht wäre solch ein Schriftgelehrter jetzt auch eine gute Hilfe gewesen. Allerdings hätte sich die spezielle Schriftstelle und mit der der Äthiopier sich gerade beschäftigte, hätten sie wahrscheinlich auch falsch gedeutet. Die Schriftstelle aber, die er las, steht in Jesaja 53, die Verse 7 und 8. Hier in unserem Abschnitt wie folgt wiedergegeben, in Vers 32 und 33. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Unter anderem mit dieser Stelle aus Jesaja 53 hatte ich zu Beginn meines Christseins ebenfalls Probleme. Ich dachte mir, hier kann ja nicht von Jesus die Rede sein, da Jesaja doch schon einige Jahrhunderte vorher gelebt hat und hier doch wohl von einem Ereignis aus der Vergangenheit berichtet wird. Erst nachdem ich dann einen erfahrenen Christen nach dem Verständnis dieses Wortes gefragt habe, ist mir die prophetische Bedeutung des Jesaja-Buches deutlich geworden. Nachdem der Äthiopier gefragt wurde, ob er denn auch verstehe, was er dort auf dem Wagen lese, antwortete er: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Verse 30 und 31. Nein, der Äthiopier braucht Hilfe. Er begreift es nicht von selbst. Der allmächtige Gott hat für solche suchenden Menschen immer wieder Vorkehrungen getroffen. Jesaja 55, Vers 6 heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Gott sei Dank wissen wir, dass wir ihn anrufen können, weil er uns nahe ist. Jetzt geht es für den Äthiopier wie für alle Menschen nicht mehr darum, in irgendeiner Weise dem Volk Israel nahe zu sein, sondern das Evangelium zu verstehen und es zu ergreifen. Jesaja 53 ist ein entscheidendes Kapitel aus der Bibel, von dessen Verständnis enorm viel für Gläubige abhängt. Es soll ja Leute geben, die dieses Kapitel sogar auswendig kennen. Der Äthiopier hat viel Zeit und Mühe aufgewendet und das sollten wir ihm hoch anrechnen. Doch wenn es nicht zum rechten Schriftverständnis, wenn er da nichts zu gelangt, war das letztendlich für ihn bedeutungslos. Es gibt Menschen, die schauen ein paar Mal in die Bibel hinein, kommen dann an verschiedene Bibelstellen nicht weiter und klappen die Bibel bis auf Weiteres wieder zu, anstatt sich Hilfe von denen zu holen, die sich damit auskennen. Das Verständnis der Bibel ist existenziell, es entscheidet über Himmel und Hölle. Für den Äthiopier hing jetzt alles davon ab, ob er die Bedeutung dieser Verse richtig erfasst und das Evangelium versteht. Doch offensichtlich hat es bei ihm Klick gemacht. Und es wurde wohl auch über die Taufe gesprochen. Jedenfalls kamen sie auf ihrem weiteren Weg an einem Wasser vorbei und der Kämmerer dachte sich wohl, wenn da Wasser ist, dann kann ich doch auch getauft werden. Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Alles, was man für eine Taufe benötigt, ist vorhanden, Wasser. Also ließ der Kämmerer den Wagen anhalten und die beiden stiegen in das Wasser hinab und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser hinausstiegen, war der Kämmerer plötzlich allein und sah Philippus nicht mehr, denn dieser war durch den Geist des Herrn entrückt worden. Da hatten die beiden sich gerade erst kennengelernt und schon war der Kämmerer wieder allein. Er hatte gerade mal das Nötigste über den christlichen Glauben erfahren und doch löste das bei ihm kein traumatisches Erlebnis aus, sondern im Gegenteil, er zog voll Freude seines Weges. Vers 39b. Der Kämmerer aus Äthiopien hatte bereits einen weiten Weg hinter sich und auch noch einen weiten Weg vor sich. All dies, um in Jerusalem anzubeten. Und doch fehlte ihm die rechte Erkenntnis, zu der Philippus ihm dann verhalf. Hier erkennen wir auch wieder bezüglich des Kämmerers, also dass die Wege Gottes ähnlich sind wie bei uns und dass sie für uns unverständlich und unbegreiflich sind. Nämlich, dass der allmächtige Gott den Kämmerer aus Äthiopien zur rechten Erkenntnis kommen ließ, das dürfte ja auch nach der Betrachtung des Predigtabschnittes unbestritten sein. Aber wir fragen uns vielleicht, wieso so umständlich? Da gab es doch vorher schon andere Gelegenheiten. Offensichtlich war der Kämmerer noch nicht in Jerusalem, als Jesus selbst im Tempel lehrte und hatte somit auch nichts von dem mitbekommen, was man im Volk über Jesus erzählte, unter anderem, dass Jesus den toten Lazarus aus dem Grab gerufen hatte. Die Volksmenge war gespannt. Unter ihnen waren auch Griechen, die ebenfalls zum Fest gekommen waren, um anzubeten. Johannes 12, die Verse 20 bis 23. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, also nicht der Philippus aus der Apostelgeschichte, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Später fordert Philippus dann noch Jesus auf, Johannes 14, 8 bis 10, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater im Himmel. Jesus und der Vater sind eins. Doch zu dieser Erkenntnis war der Kämmerer noch nicht durchgedrungen. Sie wurde ihm erst geschenkt, als er sich auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza befand. Und er war wohl auch nicht unter denen gewesen, die plötzlich ein gewaltiges Brausen vernommen hatten und dadurch neugierig geworden waren und die Jünger in anderen Sprachen reden hörten. Nach der anschließenden Predigt des Petrus kamen etwa 3000 Menschen zum Glauben. Doch auch dieses Geschehen ging an dem Kämmerer spurlos vorüber. Es sollte auf der einsamen Straße geschehen. Erst dann war die Zeit für ihn reif. Der allmächtige Gott allein bestimmt für jeden Gläubigen den richtigen Zeitpunkt. Der zweite Punkt, kein Weg zu weit für Philippus. Philippus befand sich in Samaria, als er eine ungewöhnliche Begegnung hatte. Ein Engel redete ihn an und sprach zu ihm, Vers 26, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Nun, welche Wahl bleibt Philippus noch, als dem Wort des Engels zu gehorchen? Das war ja eine klare Anweisung. Und Philippus stand auf und machte sich auf den Weg. Um von Samaria nach Jerusalem zu kommen, musste er schon mal, also mindestens 50 Kilometer wandern. Er ist sehr wahrscheinlich um die Mittagszeit aufgebrochen. Damals gab es noch keine McDonald's-Filialen im Abstand von 10 Kilometern. Also aufstehen, etwas Verpflegung eingepackt und los geht's. Da sich der Äthiopier ja bereits auf dieser Straße befand, habe ich einfach nochmal 20 Kilometer dazugerechnet. Das wären dann 70 Kilometer Fußmarsch gewesen. Wenn er wirklich gut zu Fuß war, wovon ich ausgehe, und er hatte etwa 2 bis 3 Pausen gemacht, dann ist er etwa 16 bis 17 Stunden unterwegs gewesen, um auf die Pferdekutsche des Kämmerers aus Äthiopien zu stoßen, ohne zu wissen, was er überhaupt dort soll. Also wenn ich heute den Auftrag bekäme, später noch nach Bielefeld zu laufen, da müsste ich passen. Selbst wenn ich wollte, das würde ich gar nicht schaffen. Trotz mehrerer McDonald's-Filialen oder Tankstellen auf dem Weg. Und dann müsste ich ja auch noch das Evangelium verkündigen. Ausgeschlossen. Doch vielleicht sagst du ja, ich würde mir wünschen, solch einen klaren Auftrag zu bekommen, dann würde ich auch gehen. Wirklich? Steht in der Bibel nicht alles drin, was du wissen musst? In der Schriftlesung haben wir von einem Mann gehört, der vom allmächtigen Gott höchstpersönlich einen klar verständlichen und eindeutigen Auftrag bekam, Jona. Ich lese nochmal Jona 1, 1 bis 3. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Das Verhalten des Jona steht im krassen Gegensatz zum Verhalten des Philippus. Während Philippus dem Engel gehorcht, ist Jona total ungehorsam und versucht, möglichst weit vor dem Angesicht des Herrn zu entfliehen, was natürlich utopisch ist. Niemand kann vor Gott weglaufen. Du kannst dir mal die Frage stellen, wem du eher gleichst, dem Jona oder dem Philippus? Letztlich musste Jona dann doch nach Ninive reisen und dort predigen und wurde zu einem der erfolgreichsten Bußprediger überhaupt, obwohl er selber damit unzufrieden war. Denn die Stadt Ninive tat tatsächlich Buße nach der Anordnung des Königs und Gott reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Gott kommt immer zum Ziel. Er wählt die Leute nicht nach dem Schema einer Castingshow aus. Wer ist der Tollste? Wer ist am besten geeignet? Gott beruft sich die Leute nach seinem Willen in seiner Souveränität. Er fragt die Menschen nicht, ob sie wollen oder Lust zu dieser Aufgabe haben. Philippus stand sofort auf, um den Auftrag des Engels auszuführen. Für Philippus war kein Weg zu weit. Im vorletzten Jahrhundert gab es eine Erweckung in Jöllnbeck im Raum Bielefeld unter der Verkündigung des Pastors Johann Heinrich Volkening. Da hatten sich einmal samstagsabends Leute aus einem Dorf aufgemacht, waren die ganze Nacht durchgewandert, um am nächsten Morgen Pastor Volkening in der Kirche zu Jöllnbeck zu hören. Doch man kam nicht mehr in die Kirche hinein, sie war bereits überfüllt. Nur von draußen konnten die Dorfleute einzelne Sätze aus der Predigt hören. Auf dem Rückweg unterhielten sie sich miteinander über das, was sie gehört hatten. Ein Satz war in der Predigt immer wieder vorgekommen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da sagte auf einmal jemand, was hat uns denn eigentlich dazu getrieben, eine Nacht durchzuwandern, um nach Jöllnbeck in die Kirche zu gehen? Da erkannten sie miteinander, dass es niemand anders als Gottes Geist gewesen sein konnte. Darüber wurden sie alle froh. Das wurde dann der Anfang der Erweckung in ihrem Dorf. Als Philippus damals die Straße erreicht hatte, sah er auch den Wagen, mit dem der Kämmerer unterwegs war. Da sprach der Geist zu Philippus, Vers 29, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Wie dies konkret funktioniert hat, kann ich euch nicht sagen. Vers 30, da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Menschen damals die Angewohnheit hatten, die heiligen Schriften laut zu lesen. So lief Philippus also neben dem Wagen her und konnte hören, dass der Kämmerer etwas aus dem Propheten Jesaja las. Der Kämmerer sprach zu ihm, Vers 31, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Spätestens jetzt wird Philippus klar geworden sein, wieso er die ganze Mühe auf sich genommen hat. Der Kämmerer benötigte Hilfe, er sollte sie ihm geben. Vers 32 und 33. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ausgehend von dieser Schriftstelle begann Philippus nun, ihm das Evangelium von Jesus zu erklären. Jesus Christus kam in diese Welt, um die Sünden der Menschen hinwegzunehmen. Von Johannes dem Täufer angekündigt, begann er öffentlich zu wirken. Seine Predigten waren einzigartig. Er vollbrachte außergewöhnliche Zeichen und Wunder, berief Jünger, sprach von Glauben und Sündenvergebung und lebte selbst voller Demut und Sanftmut vor Gott, dem Vater, ohne Sünde. Dann wurde Jesus schließlich verhaftet und zum Tode am Kreuz verurteilt. In der Tat, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, tat er seinen Mund nicht auf. Er litt willig und vollbrachte als das Lamm Gottes das einmalige und ausreichende Opfer für Sünden, damit Menschen vor Gott wieder als Gerechte dastehen können und Frieden mit ihm haben. Jesus ist dann von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Möglicherweise hat Philippus dann auch noch über den Auftrag an die Jünger gesprochen, der in Matthäus 28 in den Versen 19 bis 20 steht. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jetzt konnte also selbst ein Äthiopier, ein Eunuch aus Afrika, ein Jünger Jesu werden und auch die Taufe empfangen. Und als sie dann kurze Zeit später am Wegesrand eine Wasserstelle entdeckten, möchte der Kämmerer gerne getauft werden, was ihm Philippus auch gewährt. Als sie dann wieder aus dem Wasser stiegen, war Philippus verschwunden, er wurde vom Geist des Herrn entrückt. Philippus fand sich plötzlich an einem anderen Ort wieder. Vermutlich musste er sich erstmal dort umschauen und in Erfahrung bringen, wo er jetzt eigentlich gelandet sei. Es war in Asdod, circa 30 Kilometer nördlich von Gaza. Dort zog er dann umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er schließlich nach Caesarea kam. Wenn man das so liest, denkt man, da hätte er es vorher aber einfacher haben können. So schnell, wie die beiden sich kennengelernt hatten, so plötzlich waren sie auch wieder getrennt. Philippus hatte nur das Nötigste ausgerichtet, damit war Gottes Auftrag an ihn erfüllt. Jetzt fragen wir vielleicht, wieso muss das denn ausgerechnet so gestaltet werden? Wäre es nicht anders viel besser gewesen? Also entweder der Geist entrückt Philippus sofort auf die Straße nach Gaza, oder der Engel spricht nicht zu Philippus, sondern direkt zu dem Kämmerer und erklärt ihm das Evangelium. Daran erkennen wir wieder einmal, dass die Wege Gottes für uns unbeschreiblich und unfassbar sind. Der allmächtige Gott kommt zum Ziel, auch wenn es uns manchmal unlogisch erscheint. Ich komme zum dritten und letzten Punkt heute Morgen. Drittens, kein Weg zu weit für dich und mich. Bevor ich auf diesen Punkt näher eingehe, möchte ich noch einmal zu Vers 36 unseres Abschnittes kommen. Hier fällt auf, wie einfach und unkompliziert das Ganze hier vor sich geht. Der Kämmerer entdeckt, dass dort Wasser ist. Was kann ihn jetzt noch hindern, getauft zu werden? Selbst dann, wenn wir Vers 37 mit dazu nehmen, der erst in späteren Handschriften hinzugefügt wurde und eine weniger gut bezeugte Lesart ist, also da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt mit aufrichtigem Herzen. Keine Kirche, kein Gottesdienst. Philippus war weder Pastor noch Ältester. Der Kämmerer war kein Gemeindeglied und hat kein umfassendes Glaubenszeugnis abgelegt. Er sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Mehr nicht. So einfach kann das sein, obwohl es natürlich ein großer Schritt ist, wenn jemand an den Gott des alten Bundes glaubte und nun erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der verheißene Messias. Der Kämmerer gehörte jetzt ebenso wie Philippus zum Volk Gottes dazu. Zum Volk Gottes gehören alle, die in Jesus Christus beschnitten wurden. Es gibt in dieser Welt nur Beschnittene und Unbeschnittene. Damit meine ich nicht äußerliche Beschneidungen, die aus religiösen oder persönlichen Gründen vorgenommen werden, sondern ich meine die Beschneidung des Herzens. Diese vereint alle wahrhaft gläubigen, wiedergeborenen Christen, dass sie die Beschneidung ihrer Herzen empfangen haben. Kolosser 2, 11 und 12. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, also in Christus, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, doch durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Der Gläubige ist beschnitten in Christus. Im Heidelberger Katechismus werden die Fragen gestellt, was wahrer Glaube ist und was für einen Christen notwendig ist zu glauben. Da ist einmal die Frage 21. Was ist wahrer Glaube? Antwort: Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade allein um des Verdienstes Christi willen. Was für Aussagen! Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt, aus lauter Gnade. Die Frage 22. Was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es uns unser allgemeines christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst lehrt. Das Glaubensbekenntnis muss ich jetzt nicht nochmal aufsagen, das kennt ihr selber, wir sprechen es ja in jedem Gottesdienst. Nun, jeder, der dies wirklich glaubt, gehört zum Volk Gottes dazu und ist unser Bruder bzw. unsere Schwester. und mit ihnen können wir auch Gemeinschaft haben. Wenn natürlich jemand sagt, er bekenne das Glaubensbekenntnis aus ganzem Herzen, aber zum Beispiel auch zu Heiligen betet, ist das schon inkonsequent. Da darf man dann ruhig auch schon mal nachfragen. Das Thema der Predigt lautet ja, kein Weg zu weit. Und dann einmal für den Äthiopier und einmal für Philippus. Und beide haben einen weiten Weg für Gott auf sich genommen. Und doch muss es eigentlich so lauten, dass für Gott kein Weg zu weit ist, weder bei dem Kämmerer aus Äthiopien, noch bei Philippus, noch bei den unzählbaren Nachfolgern Jesu, die im Laufe der Jahrtausende aus allen Gegenden der Welt ins Reich Gottes gerufen worden sind. Also auch nicht bei dir und mir. Im letzten Jahrhundert hat der Mensch es tatsächlich geschafft, auf den Mond zu fliegen. Soweit ich weiß, die weiteste Entfernung, die jemals ein Mensch zurückgelegt hat. Doch das ist nichts im Vergleich zu der Entfernung, die der allmächtige Gott überbrückt hat, um dich zu erreichen. Nämlich vom Himmel auf die Erde. Der Auftrag wurde ausgeführt von seinem einzigen Sohn, Jesus Christus. Philipper 2, 6 und 7 drückt es so wunderbar aus. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus überließ die Menschheit nicht ihrem Schicksal. Er kam, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Das wird schon bei seiner Geburt deutlich, in einem Stall in Bethlehem. Niemals hat Jesus auch nur einen Tag in einem Palast verbracht. Er ging zu den Ausgestoßenen, Verachteten und nahm sich ihrer an. Er ist gekommen, um das größte Problem von uns Menschen zu beseitigen, nämlich unsere Sünde hinwegzunehmen, die uns trennt von Gott. Jesus selbst hat sich für dich und mich geopfert und unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja 53, Vers 5. Gott ist kein Weg für dich zu weit. Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Gott hat sich lange Zeit gelassen, ehe er seinen Sohn auf die Erde sandte. Doch irgendwann, vor etwa 2000 Jahren, war dann der von ihm zuvor bestimmte Zeitpunkt gekommen, an dem Jesus seinen Auftrag erfüllte. Eines Tages war auch bei dir der Zeitpunkt gekommen, an dem Jesus sich über dich erbarmt hat und dich zum Glauben führte. Jesus ist gekommen, um die loszukaufen, die unter dem Gesetz waren und die, die nicht nach ihm gefragt hatten. Jesus hat Philippus erlöst, den Kämmerer aus Äthiopien, sowie dich und mich. Du bist ein Kind Gottes geworden und hast einen neuen Geist empfangen, durch den du rufst, aber Vater oder aber lieber Vater. Welch ein Trost! Du bist nun nicht mehr allein. Du bist Sohn oder Tochter Gottes und somit auch Erbe. Wenn das keine Grundlagen sind, aufgrund dessen du deinen Weg voll Freude ziehen kannst, dann weiß ich es auch nicht mehr. Amen. Wir wollen das nächste Lied gemeinsam singen, die Nummer 498.